Ja, guten Abend, liebe Geschwister und Gäste. Ich möchte euch alle ganz herzlich zu unserer Versammlung willkommen heißen. Ich möchte euch grüßen mit einem ganz kleinen Satzteil aus Jesaja 46, dem 10. Vers. Dieser Vers besteht aus mehreren Sätzen und aus allen dieser Sätze nehme ich einen kleinen Teil raus. Der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Leider fällt dieser Satz zunächst in einem eher etwas negativen Kontext. Gott muss nämlich an der Stelle das Volk Israel zurechtweisen, weil sie ihn als die erste Liebe verlassen haben und dafür tüchtig anderen Göttern hinterherlaufen. Trotzdem beinhaltet der Satz auch unvorstellbar Großes, denn hier wird klar zum Ausdruck gebracht, dass es seinem Ratschluss entspricht, wenn wir heute Abend uns hier treffen in seinem Namen. Es gefällt ihm und er führt es aus. Ich bin mir ganz sicher, dass dies der tiefste und wahrhaftigste Grund ist, warum wir heute Abend hier sind. Diesem Ratschluss entspricht es auch, dass unser Bruder Eberhard Weber angetrieben wurde, zu uns nach München zu kommen und uns am Wort zu dienen. Herzlich willkommen bei uns in München. Ich hoffe, Sie haben eine angenehme und gute Anfahrt gehabt. Ja, sind es schon einige Kilometer von Güglingen bis hierher nach München. Ja, wir wollen das erste Lied singen aus dem Blauen Liederbuch, das Lied Nummer 148 nach der Melodie Ballett will ich dir geben. Alle vier Verse.
Den mittleren lassen weg.
Ja, genau, die Verse 1 und 2 und 4 und 5. 1 und 2, 4 und 5.
Und
Ja, das Thema, über das unser Bruder Weber heute Abend sprechen wird, lautet der Psalm 49, ein Psalm der Söhne Korachs. Und ich lese dazu Psalm 49. Dem Chorleiter von den Söhnen Korachs, ein Psalm. Hört dies, ihr Völker alle. Nehmt es zu Ohren, alle Bewohner der Welt. Söhne der Einfachen wie der Vornehmen, Reiche und Arme miteinander. Mein Mund soll Weisheit reden, und der Sinnen meines Herzens ist Einsicht. Mein Ohr will ich zu einem Spruch neigen, mein Rätsel auflösen zu Zither. Warum sollte ich mich fürchten in Tagen des Übels, wenn die Sünde derer, die mich hintergehen, mich umringt? Sie vertrauen auf ihr Vermögen und rühmen sich der Größe ihres Reichtums. Niemals kann ein Mann seinen Bruder loskaufen. Nicht kann er Gott sein Lösegeld geben. Denn so kostbar ist das Kaufgeld für ihre Seele. Und er muss davon ablassen auf ewig. Und dass er fortlebe immer, die Grube nicht sehe. Denn man sieht, die Weisen sterben, der Tor und der Unvernünftige kommen miteinander um und sie lassen anderen ihr Vermögen. Ihr Gedanke ist, dass ihre Häuser in Ewigkeit stehen, ihre Wohnung von Geschlecht zu Geschlecht. Sie hatten Ländereien nach ihren Namen benannt. Doch der Mensch, der im Ansehen ist, bleibt nicht. Er gleicht dem Vieh, das vertilgt wird. Dies ist ihr Weg, der Weg derer, die unerschütterlich sind, und ihr Ende, das Ende derer, die Gefallen finden an ihren Worten. Wie Schafe weidet sie der Tod. Sie singen zum Scheol hinab, und am Morgen herrschen die Aufrichtigen über sie. Ihre Gestalt zerfällt, der Scheol ist ihre Wohnung. Gott aber wird meine Seele erlösen von der Gewalt des Scheols, denn er wird mich entrücken. Fürchte dich nicht, wenn ein Mann sich bereichert, wenn sich vergrößert die Pracht seines Hauses. Denn bei seinem Tod nimmt er das alles nicht mit. Seine Pracht folgt ihm nicht hinab. Wenn er auch in seinem Leben seine Seele segnet und man preist dich, wenn du es dir gut gehen lässt, so kommt sie doch zum Geschlecht seiner Väter, die nie mehr das Licht sehen. Der Mensch, der im Ansehen ist, hat keine Einsicht. Er gleicht dem Vieh, das vertilgt wird. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, von ganzem Herzen möchten wir dir auch heute Abend wieder danken, dass wir uns in unserer Versammlung treffen dürfen. Vater, was für ein innerlicher Befreiungsschlag ist es zu wissen, dass du einen Ratschluss hast. Du weißt alles, was passiert. Dieser Satz aus dem Prophet Jesaja umfasst die Missstände in Israel damals ganz genauso wie unsere Zusammenkunft heute Abend. Du weißt auch, wie wir heute Abend hier sind nach der Woche. Auch bei uns gab es Dinge, die dich bestimmt gefreut haben, aber auch Dinge, die in deinen Augen nicht so schön waren. Für die zweiten Dinge hat dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, die Lösung geschaffen. Er war, ist und bleibt unverrückbarer Teil deines Ratschlusses zu unserem Heil. Wir wollen dich bitten, dass du alles fernhältst, was unsere Gemeinschaft stören möchte. Bitte bringe unsere Gedanken zur Ruhe und öffne du unsere Herzensaugen und Herzensohren, damit wir dein Wort in rechter Weise aufnehmen dürfen. Für unseren Bruder Weber bitten wir dich um Weisheit und Vollmacht, dass er dein Wort auch in der rechten Weise austeilen darf. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du nun mitten unter uns bist und mit uns Gemeinschaft hast. Bitte segne du nun den Bruder Weber, die Verkündigung und die vor uns liegende Zeit. Amen.
So, guten Abend, liebe Geschwister. Mal wieder Samstag geworden, wo ich hier bin. Danke für die Einladung. Und nun wollen wir loslegen. Psalm 49. Ein Psalm der Söhne Korachs. Der Psalm 49 ist ein Psalm über Loskauf, neben anderem. Loskauf aus dem Totenreich. Ich versuche in Kürze auf Korah, den Vorvater der Söhne Korahs, einzugehen. Und ohne diesen Vorspann ist der Psalm nur halb verständlich. Kennen Sie die Söhne Korahs? Nicht persönlich, ich auch nicht. Kennen Sie die Psalmen der Söhne Korahs? Das ist dann schon wieder eine andere Frage. Darf ich mal fragen? Bitte, ich bin kein Schulmeister, auch wenn wir in der Schule sind. Ist nicht abfragen. Kennen Sie noch einen Psalm außer Psalm 49? Kommt später noch. Die vielleicht drei schönsten Psalmen stammen von den Söhnen Korahs. Für mich ist das der Psalm 45, wo von dem Messias, dem König, dem Gesalbten geredet wird. Und der Psalm 85 mit seinen Vers 10 und Vers 11, ich komme danach drauf zu sprechen. Und dann der schönste von allen, meinen Augen natürlich, der Psalm 87, der vom neuen Jerusalem handelt. Allerdings auch der schauerlichste ist von den Söhnen Korahs, der letzte der Psalmen der Söhne Korahs, das ist Psalm 88. Ein Blick ins Totenreich, wo Jesus war. Was machen wir heute Abend? Ich hoffe, dass die Zeit erreicht für diesen Vortrag. Ich möchte etwas sagen über Korah und die Söhne Korahs und ganz kurz diese 12 Psalmen der Söhne Korahs beleuchten, wenn Sie was dazu sagen, damit man ein Gefühl entwickelt, mehr nicht. Und dann natürlich den Psalm 49, den Psalm der Söhne Korahs, der vom Loskauf handelt, nur vom Loskauf und nicht von der Erlösung. Auf die Erlösung komme ich auch zu sprechen, aber das steht dann nicht in den Psalmen der Söhne Korahs. Überhaupt steht das Wort Erlösung nicht in den Psalmen der Söhne Korahs, hat seinen Grund. Und dann habe ich noch mir die Frage gestellt, da wird jemand losgekauft. Musste Jesus vielleicht auch aus dem Totenreich losgekauft werden? Fragezeichen. Und am Schluss, wie gesagt, die Erlösung, die Frage nach der Erlösung nach dem Alten und Neuen Testament. Jetzt zu Korah. Wir sind auf der Wüstenwanderung. Das Stiftzelt steht, nicht wahr, dort am Sinai, Horeb. Und dann geht die Wanderung durch die Wüste los und weiter. Für den heiligen Dienst, den Dienst am Stiftzelt, in der Stiftshütte, hat Gott den Stamm Levi auserwählt. Nicht? Das wissen Sie, Jakob hatte 12 Söhne, der dritte von ihnen war Levi. Levi selber hatte 3 Söhne, kann man in 1. Chroniker 6 nachlesen. Der eine hieß Gerson, der nächste hieß Kehat und der dritte hieß Merari. Davon wurde Kehat für den besonderen Dienst am Heiligtum ausersehen. Für uns heute Abend sind nur Kehat und seine Familie von Bedeutung. Die Priester wurden von Aaron abgespaltet, die sind wieder auch von der Familie, aber laufen ein bisschen auf einer anderen eigenen Linie. Kehat, um den es jetzt geht, Sohn Levis, hatte wiederum einige Söhne, davon Amram, davon von dem stammt Mose und Aaron und Miriam ab, Amram, und dann Yitzhar, davon stammt Korah ab, dann kommt noch ein Sohn Hebron und ein Sohn Uziel, von dem stammt Elizaphan ab, der später der Fürst des Vaterhauses Kehat wurde. Was ich Ihnen nicht vollständig heute Abend erklären kann, hat mir mal auch ein Jude bestätigt. Korah war ein Großer in Israel, obwohl man das alles gar nicht weiß in unseren Kreisen oder überhaupt, wo man verkündigt. Aber es ist so. Das sieht man auch an seinem Dienst im Heiligtum und dass er Türhüter war. Eine ganz wichtige Funktion in der Bibel. Selbst Jesus erwähnt den Türhüter, was ihm der Türhüter aufmacht und so weiter. Er war der Schlüsselgewaltige sozusagen. Ein wichtiger Dienst in der Stiftshütte und im Tempel. Wie ich schon sagte, Aaron und Mose, Aaron bekam das Priestertum, Mose war sein Bruder, der lief dann als Prophet und als Erlöser aus Ägypten, aber er war nicht für den Priesterdienst vorgesehen. Der Korah war als ein Vetter von Mose und Aaron. Nach der Aufrichtung des Stiftszeltes und der Einführung des Gottesdienstes und dem Gesetz vom Sinai ging es nun weiter wie durch die Wüste, wie ich am Anfang schon sagte. Wir sind jetzt in 4. Mose 16. Irgendwann hat die Vormundschaft des Mose und Aaron dem Korah nicht mehr gefallen. Gründe? Er fühlte sich zurückgesetzt. Da wurde nämlich Elizaph, ein anderer Vetter von ihm, wurde zum Fürst behoben über die Kehatiten und der hatte eine bessere Position, das hat ihm nicht gepasst. Mit ihm zusammen machten die Rubeniter, Datan und Abiram mit, die wahrscheinlich wegen der Zurücksetzung Rubens durch Jakob, weil er das Lager seines Vaters bestiegen hat, nun von der Erstgeburt ausgeschlossen worden sind. Und jetzt meinten sie, jetzt könnten sie gegen Mose rebellieren, jetzt könnten sie mal wieder in eine bessere Position kommen. Ich muss nachher noch zu dem Korah etwas zu seiner Abstammung sagen. Lassen Sie mich auch zuerst das Nächste sagen. Das sagt also Mose zu dem Korach und zu den Rubenitern: Ihr wollt das Priestertum. Und so war es auch. Korach wollte das Priestertum. 4. Mose 16,10. Und ihr verachtet Jahwe, der ja Mose und Aaron in diese Position gehievt hat. Da ist ein Mann, der sündigt, und willst du Gott über die ganze Gemeinde zürnen? Und der Korah sagte: Alle sind heilig. Alle sind heilig. War ein ganz moderner, der Korah. Alle sind heilig. Du hast dich nur zum Herrscher aufgeschwungen. Und warum, sagt Korah, erhebt ihr euch über die Versammlung Gottes? Ich muss jetzt zu der Abstammung des Korah noch etwas sagen. Da heißt es, er sei ein Sohn Jitzhars gewesen. Aber wenn wir das Geschlechtsregister in 1. Chronik oder eines der Geschlechtsregister in Chronika 1. Chronika 6 aufschlagen, dann heißt es auf einmal, er sei ein Sohn Abinadabs gewesen. Und das kann ich Ihnen nicht hundertprozentig sagen, ob das stimmt, was ich sage. Aber wenn man so etwas liest, dass jemand zwei Väter hat, dann muss es klingeln. Warum? Da war wahrscheinlich eine Leverats- oder Schwagerehe dazwischen. Das heißt auf Deutsch, der Abinadab, der Erstgeborene dann, wie ich annehme, starb kinderlos. Und dann muss der Bruder oder ein Bruder die Witwe heiraten und der erste, der Sohn, der aus dieser Zwangsehe entsteht, wird dann nach dem Vater seines Vaters genannt. Nach dem Namen seines Vaters genannt. Und das vermute ich bei Korah. Und deshalb hatte er diese Position auch und hat sich so in Position gesetzt, dass er sagte: Ihr seid doch alle an der zweiten Stelle, ich bin an der ersten Stelle. Wir werden das nachher noch sehen, dass auch von Seiten Gottes durchaus in der Bibel Korah eine ganz besondere Position hatte. So, und dann sagt Mose, alle weg von Korah. Und dann kam das Gottesurteil. Die Erde tat sich auf und die rote Korah plus den Rubenitern, die Familien sanken in die Erde und sie fuhren, so heißt es, lebendig hinab in den Scheol, hinab in das Totenreich. Und dieser Aufstand des Korah hat ihm in der Heiligen Schrift im Brief des Judas den Titel eingebracht, ein Modell auf den Antichristen zu sein. Dort in Judas 11 nämlich wird Kain als Modell auf Satan betrachtet, Bileam als Modell auf den falschen Propheten und Korah als Modell auf den Antichristen mit der Antilogia, mit dem Widerwort Anti. Davon kommt auch Anti, da hören wir auch Antichrist heraus. Und dann wird zu Korah noch ein Bild auf den sündenbeladenen Jesus, der zur Sünde gemacht worden ist, der mit seiner lebendigen Seele hinabging ins Totenreich. Und das muss Korah darstellen, weil er lebendig hinabging ins Totenreich. Hinab in den Sheol. Was hat Korah gemacht? Was hat er falsch gemacht? Korah hat seinen Hock, das ist ein hebräisches Wort und heißt Gesetz, Bestimmung, hat seinen Hock, seine Bestimmung verlassen. Im Psalm 2, Vers 7 steht von der Bestimmung des Sohnes, das ist der Hock des Sohnes. Das ist das Gesetz des Sohnes, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Da steht vor, vom Beschluss will ich erzählen. Da sagt Gott, da sagt der Heilige Geist über den Sohn, was dort steht, das ist das Gesetz des Sohnes, das ist die Art und Weise des Sohnes, nämlich zum Beispiel König sein. Korah hätte ganz andere Aufgaben gehabt, sogar außerhalb des Gesetzes, wie die Psalmen der Söhne Korahs darlegen. Aber er hat war ungehorsam und dann ist das ja nach einem Wort des Propheten Samuel wie Götzendienst und so weiter und so weiter. Dieser Korah ist auch ein Bild und Beispiel für uns. Wir dürfen nicht unsere Bestimmung verlassen. Wie viele Brüder wollen schon etwas anderes sein, als ihnen der Herr zugewiesen hat? Wie viele Frauen, auch umgekehrt Männer, haben schon ihre Männer in Positionen gedrängt, in der Wirtschaft oder sonst wo, für die sie nicht geeignet waren, auch im Geistlichen. Was dabei herauskommt, ist nur Krampf. Ich rede nicht von München natürlich, dass jemand meint. Das gibt es hier nicht. Auch der Korah und seine Gesellschaft wollten sich mit Gewalt nehmen, was ihnen nicht zustand. Das Priestertum stand nicht zu und sie wollten es mit Gewalt sich nehmen. Aber jetzt kommt noch ein zweites. Dieser Korah ist ein zwiespältiger Mann nämlich. Auf der einen Seite eine Satansfigur, auf der anderen Seite muss er auch noch Jesus darstellen. Beziehungsweise einen Heiligen darstellen. Korah, der Name Korach, Karach, das bedeutet Kälte. Nicht weil in seinem Aufstand war er kalt, hatte ein steinernes Herz, unbarmherzig hat sich gemeint, er hätte Recht und bis zu Gottes Urteil hat er es laufen lassen. Aber die zweite Übersetzung von Korach ist Glatze. Glatze. Kennen Sie einen Glatzkopf in der Bibel? Elisa. Der Elisa war ein Glatzkopf. Komm mal rauf, Glatzkopf, sagten die Kinder von der Götzenschule. Und dann kam ein Bär aus dem Wald und zerriss 42 Kinder. Elisa ist ein wunderbarer Darsteller Jesu mit seinen circa 20 Wundern. Kennen Sie noch einen? Kein echter Glatzkopf, aber so ähnlich. Bitte? Dem haben sie das Haar auch abgeschnitten, ja. Die Locken zumindest, ja. Aber noch ein. Da ist Paulus, der ist in Kenchrea, hat ein Gelübde gehabt und dann ließ er sich das Haupt scheren. Jetzt haben wir also den Elisa und den Paulus, das sind doch sehr geistliche Personen. Ich komme nachher noch weiter darauf zu sprechen. Und bei Paulus war es am Ende der zweiten Missionsreise, wo er seinen Höhepunkt eigentlich erreicht hat in seiner Verkündigung dort, ab Philippi und dann in Athen und dann in Korinth und in Thessaloniki, da ging die Verkündigung der Gemeinde los. Der Gemeinde aus Juden und Heißen, Christus das Haupt und wir die Glieder. Aber nun steht in 4. Mose 26, Vers 11, die Söhne Korahs aber starben nicht. Also Gott hat das Gesetz angewendet, wenn ein Sohn nicht sündigt, stirbt der Vater, aber nicht der Sohn. Und in der Familie Korahs hat die Korah-Geschehen oder die Familie hat das Korah-Geschehen immer mitgeschleppt. Das ersehen wir aus dem Psalmen der Söhne Korahs. Wer sind die Söhne Korahs? Kennen Sie einen? Einen kennen Sie. Wer ist der berühmteste Sohn Korahs? Ich mache so ein bisschen, dass Sie mitdenken müssen. Ja, also, das kann man ja nicht wissen. Ich habe das vorbereitet. Ne? Ja, das hat das Glück, ja, wie ein Lehrer. Ne? Der ist vorbereitet, die Schüler, die Blöden, die müssen zuhören, oder die Bescheuerten, oder wie man sagen muss, die Arme. Der berühmteste Korahite ist Samuel, der Prophet. Das ist ein Korahite. Und schon seine Mutter Hannah sagt in ihrem Lobpreis, 1. Samuel 2, Vers 6, Jehova tötet und macht lebendig. Ha? Das ist doch klar, das ist auf Korah bezogen. Tötet, macht lebendig. Er führt in den Sheol hinab, ins Totenreich, und führt herauf. Ein prophetisches Wort auf Korah, aber auch auf uns, auf alle. Es gilt allen Menschen. Er führt hinab und er führt hinauf. Das ist natürlich auf die Länge der Zeit gesehen sehr einfach geredet. Da ist natürlich sehr viel Leid und Tod und Not dazwischen. Trotzdem, er führt hinab und er führt hinauf. Nur viele meinen, das wäre nicht ganz so einfach mit dem lieben Gott, das auch wieder aus dem Totenreich herausführt. Samuel hatte einen Sohn namens Joel und dieser hatte einen Sohn namens Heman. Und dieser Heman hatte 14 Söhne und 3 Töchter. Und ich meine, diese 14 Söhne seien die Söhne Korahs mit ihrem Vater zusammen. David und Samuel haben den Tempeldienst und vor allem auch den der Korachiten ganz neu geordnet. Sie beriefen Sänger, die prophetisch reden sollten. Und aus allen 3 Stämmen Levis, also Gerson, Merari und Kehat, hat man einen Beruf, einen Hauptberufen. Und sie waren sozusagen die 3 Säulen der Sänger im Tempel, im kommenden Tempel. Und von Gerson war es Asaf, von dem auch 12 Psalmen in der Bibel existieren. Von Merari war es Ethan oder Jedutun. Und von Jitza war es Heman. Heman. Asaf war Prophet bei David und Heman war Schauer, das war der was gesehen hat, bei David. Aber Heman stand in der Mitte, er war die zentrale Person von diesen Sängern. Nun gibt es 12 Psalmen der Söhne Korahs, allerdings nur 11 Überschriften. Der Psalm 43, der zweite von diesen, trägt keine Überschrift, da meine ich, es ist der die Bitte Korahs zu seinem Gott, dass er ihn wieder annimmt. Die ersten Psalmen, der erste Teil der Psalmen steht im zweiten Buch der Psalmen, das ist das Buch des Auszuges. Meine Seele, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele zu dir nach Gott. Das ist der erste im zweiten Buch der Psalmen, Psalm 42. Das ist ein Wort, das ich auf Jesus beziehe. Er zog aus vom Vater und jetzt auf dieser Erde und jetzt lechzt er wie ein Hirsch nach frischem Wasser, nach dem lebendigen Gott und nach seinem Geist. Ähnlich dann auch Korah und das steht dann vor allem in Psalm 43. Die nächsten Psalmen sind 44, da wird der Weg nachgezeichnet, den Israel gegangen ist bis zu dem Wort, werden geachtet wie Schlachtschafe. Das steht dann nochmal in Römer 8 als Zitat. Psalm 45 für den Messias, den König, dieser wunderschöne Psalm. 46, 47, 48 handeln mehr vom Heiligtum und von Jerusalem. Dann Psalm 49, unser Psalm mit dem Loskauf. Und dann im dritten Buch, das ist das Buch über das Heiligtum, nicht Levitikus. Die Leviten wurden eingesetzt im dritten Buch Mose und so ist das Gegenstück dann das dritte Buch der Psalmen. Und dann singen sie in Psalm 84 über das Heiligtum. Psalm 85 geht es um Erlösung und dann nicht um Lösung, um Gnade und so weiter. Ich komme darauf zurück. Psalm 87 handelt von Neuen Jerusalem und Psalm 88 vom Tod Jesu im Totenreich. Das war jetzt so ein Schnelldurchgang. Aber ich möchte Ihnen das einfach mal sagen, damit Sie ein Gefühl vielleicht entwickeln, wenn Sie nun selber mal die Psalmen lesen, dass man schon ein bisschen weiß, wo muss man da hingreifen. Psalm 85, da bleibe ich noch kurz stehen. Die Söhne Korahs sehen im Psalm 85 schon das große Ziel der zukünftigen Verkündigung. Vor allem auch im oberen, im neuen Jerusalem. Da geht es ja mit der Gnade weiter. Psalm 85, Vers 2. Du hast vergeben. Das ist mal das Erste. Dann steht das Wort Wiederbeleben dort drin. Das Wort Gnade. Und dann in Vers 10 der wunderbare Vers. Gnade und Wahrheit sind sich begegnet. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Was lesen wir daraus? Johannes 1. Jesus ist gekommen mit Gnade und Wahrheit. Das Gesetz ist durch Mose geworden. Aber Gnade und Wahrheit durch Jesus. Er bringt die neue Verkündigung, die neue Zeit nach dem Gesetz. Und dann Gerechtigkeit und Friede. Da lesen wir heraus Melchisedek, der König von Salem. Melchisedek heißt König der Gerechtigkeit. Und König von Salem heißt König des, oder Priester von Salem, Priester des Friedens. Solche Dinge wären die Aufgabe eines Korahs gewesen, aber er wollte das Priestertum. Und so muss er eben ins Totenreich und musste von Gott zurechtgebracht werden, bis er für seine Aufgabe einmal bereit gemacht ist. Und die Söhne Korahs dürfen das alles schon vorwegnehmen und besingen, was einmal in der Zukunft durch die Sänger, durch die Korachiten und andere natürlich auch verkündigt und in den kommenden Kosmos, in die kommende Welt hineingebracht wird. Ich lese es noch einmal, oder ich sage es noch einmal, die Söhne Korahs zeigen den Dienst Korahs auf. Gott zeigt ihnen, was Korah in der Zukunft betrifft und seine Söhne. Einen Dienst auch für ganz Israel. Und nun kommt noch ein Geheimnis des Korah. Deshalb bin ich so sicher, dass Korah eine ganz bestimmte, eine zukünftige, große, gewaltige Aufgabe, gerade auch im Bereich der Gnade, Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden haben wird. Die drei Sänger haben ein Geschlechtsregister, auch in 1. Chroniker 6. Und da wird der Mann von Merari, das ist Jeduthun, wird gesagt, des Sohnes Kehats, des Sohnes Levis. Und von Asaph wird gesagt, des Sohnes Gersons, des Sohnes Levis. Aber von Korah wird gesagt, Korah, der Sohn Kehats, des Sohnes Levis, des Sohnes Israel. Da sieht man schon, dass dieser Mann ganz herausgehoben ist aus der Reihe der anderen. Damit will ich einfach nur aufzeigen, was dieser Mann für eine Bedeutung haben wird. Aber vor allem ist für uns natürlich wichtig, dass die Söhne Korahs uns so wunderschöne Dinge berichtet haben, die teilweise auch mit Tod und Totenreich und die Erlösung bzw. die Befreiung daraus, den Loskauf, zu tun haben. Nun steigen wir in dem Psalm 49 ein. Wie ich schon sagte, werden die Söhne Korahs zu Spezialisten für Tod und Totenreich. Das Thema muss, wie ich auch schon sagte, die Familie beschäftigt haben, aber immer auch in dem Wissen, auch ein Korah wird einmal aus dem Scheol, aus dem Totenreich herauskommen. Nicht, ich zitiere noch einmal, sie sagt, die Hannah, der Herr führt in den Tötet und macht lebendig, auch ein Korah, und er führt in den Scheol hinab, und er führt wieder herauf. Dieser Psalm ist dem Vorsänger, dem Chormeister, steht da in Übersetzungen gewidmet. Dort steht im Hebräischen das Wort Menatzeach. Heute ist in Israel der Menatzeach einer, der siegt und auch der Dirigent. Kommt von dem Wort Netzach, das heißt siegen. Also ist dem Sieger gewidmet. Und der Dirigent ist ja der, der ein Konzert, ein Vorspiel zum Sieg bringen muss. Oder ein Chorleiter muss den Chor zum Sieg bringen, sprich, dass die Sache gut gemacht ist und gut ankommt. Und so übersetzt der jüdische Ausleger Samson Raphael Hirsch dieses Wort dem Chorleiter mit dem Siegverleiher. Und das unterstreiche ich. Und ich sage einfach dem Sieger. Dem Menasseach, dem Sieger von Golgatha. Jesus wird der sein, der einmal den Psalm zum Sieg hinausführt. Und die 55 oder 54 anderen auch noch, es sind 55 Psalmen mit der Überschrift dem Menasseach. Das sieht man nicht jedem Psalm an, was da Jesus mit draus machen wird. Aber dem sieht man es an. Und dann kommt das Wort noch einmal am Schluss vom Propheten Habakuk vor. Auch ein wunderschöner Vers. Leider ist das nicht das Thema heute Abend. Jesus wird den Psalm und seine Verheißung und was dort steht, zum Sieg hinausführen. Wie wir am Anfang in der Lesung schon gehört haben, betrifft der Psalm alle. Alle betrifft das Schicksal des Todes. Dort steht sogar für Welt, Chelet, das ist die obere Welt und die untere Welt. Und was hat die Menschheit, was haben die Religionen nicht schon für Anstrengungen unternommen, um den Tod zu erklären, sein Rätsel zu lösen und ihn zu vielleicht zu kaschieren, dass er nicht so fürchterlich schlimm aussieht. Psalm 49 löst das Rätsel. Dort steht ja auch das Wort, ich will die Rätsel lösen. Nun kommt der prophetische Ausspruch, Vers 3. Mein Mund soll Weisheit reden und das Sinnen meines Herzens soll Einsicht geben. Wer redet denn da in der Ich-Form? Das kann natürlich Heman sein, aber ich sage, das kann auch der Messias sein. Er will durch den Heiligen Geist natürlich Weisheit reden. Sein Mund gibt ihm die Weisheit, der Heilige Geist. Und das Sinnen seines Herzens, das Herz und das Sinnen, die hängen immer mit dem Heiligen Geist zusammen. Der Geist in ihm, der soll uns Weisheit lehren, spricht der Geist Jesu. Und neigen will ich zu einem Spruch mein Ohr, mein Rätsel eröffnen bei der Laute. Die Laute, die Saiten sind in der Bibel immer eine Bewegung des Geistes. Elisa sagt, bring mir einen Saitenspieler. Und wie der kam und spielte, da kam der Geist in ihm und dann kam dieses Geistwirken in ihm. Jesus sagt im Psalm 77, mein Saitenspiel früher beim Vater, das war das Zwiegespräch, das Geistesschwingen zwischen dem Vater und dem Sohn. Und so ist es auch hier, der das sagt, möchte seinen Mund öffnen zu einem Rätsel, zu einem Gleichnis bei dem Wirken des Heiligen Geistes. Und so ist dieser Geist, dieser Psalm, ein geistlicher Psalm, der uns die Frage nach dem Tod und Totenreich bzw. dem Loskauf aus dem Tod beantworten kann. Und nun lassen wir einfach die Verse 5 und 6 weg. Warum sollte ich mich fürchten in Tagen des Übels, wenn die Ungerechtigkeit derer, die mir auf der Ferse sind, mich umringt? Aber vielleicht doch auch ein Wort für uns. Nicht? Der Strick um die Gläubigen wird in unserer Zeit immer enger gezogen. Immer enger gezogen. Noch bleibt uns die Luft. Hier in München gibt es noch eine Lukas-Schule. Es gibt da oben in Norddeutschland, habe ich natürlich eine Idee gelesen, klar wie ihr auch. Da kriegen die schon gar kein Gebäude mehr, weil man denen keine Schule mehr genehmigt. Nicht, das ist in Baden-Württemberg und in Bayern noch ein bisschen anders. Gott sei Dank. Furchtlose Zeugen sind das, von denen hier geschrieben steht. Warum sollte ich mich fürchten in Tagen des Übels, wenn die Ungerechtigkeit derer, die mir auf der Ferse sind, mich umringen? Denken wir an die Verfolgungsgebiete, werden sie umringt, wie sind sie ihnen auf die Ferse, wie müssen sie sich verstecken vor denen, die das Christentum ausrotten wollen. Aber der Herr sitzt im Regimente. Und Jesus sagt also, es ist kaum zu verstehen, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wenn man hier, ist ja schön zu sagen, aber wenn man drinsteht, sieht manches anders aus. Gott gebe uns Gnade, durchzuhalten in allem Anfechtungen und Versuchungen. Und dann kommt der Vers 6, welche auf ihr Vermögen vertrauen und der Größe ihres Reichtums sich rühmen. Nun ja, das sagt die Bibel immer, auf dein Vermögen kannst du dich nicht vertrauen. Das ist ziemlich schnell weg. Aber nun kommt der Vers 7. Und das ist nun ganz wichtig. Darum geht es mir auch heute Abend. Keineswegs vermag jemand seinen Bruder loszukaufen. Nicht kann er Gott sein Lösegeld geben. Koffer, die Sühne, Koffer. Niemand kann seinen Bruder oder gar sich selbst loskaufen mit einem Lösegeld aus dem Totenreich. Und damit ist der erste Teil des Rätsels geöffnet. Keiner kann den anderen loskaufen. Teuer ist der Loskaufpreis ihrer Seele, steht dann in Vers 8. Und dazu Matthäus 16, 26, weil die gerade neben mir lag, habe ich den Text aus der neuen Luther-Übersetzung genommen, die ist auch nicht viel anders wie die alte. Also steht, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann ein Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Niemand. Niemand. Und eine Seele ist mehr wert wie der ganze Kosmos, wie die ganze Schöpfung. Das steht auch in dem Wort Jesu. Das ist das Schicksal aller Menschen. Der Tod ist unerbittlich. Die Grube ist unerbittlich, steht in Vers 9. Das Sterben unausweichlich, steht in Vers 10. Sie kommen und gehen in die Verlorenheit. In die Verlorenheit. Wenn sie da unten sind, sind sie nächstes Mal verloren, aber Gott sucht das Verlorene auch wieder heraus. Ein Mensch muss von der Selbsterlösung abstehen. Jetzt sind wir in Vers 8. Denn kostbar ist die Erlösung, kostbar ist der Loskaufpreis oder der Loskauf ihrer Seele. Er muss abstehen auf ewig, für immer. Oder dass er dann fortlebe, Vers 9, und die Grube nicht sehe. Eine Seele ist in den Augen Gottes sehr, sehr teuer. Auch meine und deine. Und wie wichtig ist da, dass die Seele bewahrt wird, nach Geist, Seele und Leib, steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Und ich füge immer wieder hinzu den Nachsatz, Gott tut es. Gott tut es. Eine sündenbeladene Seele kann sich nicht selbst und andere loskaufen. Und einen Ablasshandel gibt es nun mal beim lieben Gott nicht. Eine einzige Seele ist und war so teuer und so kostbar, dass sie ausgereicht hat, uns und den Kosmos aus der Hand des Feindes loszukaufen und alle von der Sünde zu befreien. Und das war die Seele Jesu. 1. Petrus 1, Vers 19. Da ihr wisst, dass ihr nicht mit Vergänglichem, mit Silber oder Gold von eurem eitlen Verhalten nach der väterlichen Überlieferung losgekauft wurdet, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines makellosen, fleckenlosen Lammes zuvor erkannt und so weiter. Alle kommen um, alle gehen ins Totenreich, alle gehen verloren. Vers 14. Und man legt sie ins Totenreich wie Schafe. Der Tod weidet sie Und am Morgen herrschen die Aufrichtigen, das ist spätestens im tausendjährigen Reich, oder zum ersten Mal im tausendjährigen Reich über sie, und ihre Gestalt wird der Scheol verzehren. Eine neue Aussage über das, was Totenreich bedeutet. Sie liegen da unten wie Schafe. Einer neben dem anderen. Die Schlaffen heißt irgendwo in der Bibel noch. Der Tod ist der Schäfer. Der weidet sie. Nicht gerade eine vergnügliche Gedanke, dass der Tod einmal uns weiden könnte, was noch nicht mehr der Fall ist, wenn Jesus uns erlöst hat. Und der Scheol, das Totenreich, verzehrt ihre Gestalt. Zunächst mal der Boden, die Erde, kommt die Verwesung und da unten liegen sie schlaff. Noch einmal, einer neben dem anderen. Ob sie sich gegenseitig noch kennen, weiß ich nicht. Fern von ihrer Wohnung, so die alte Elberfelder Übersetzung, ihre neue Wohnung ist das Totenreich. Dort gingen alle Menschen hin, bis zur Auferstehung Jesu, bis zum heutigen Tag, außer denen, die Jesus gehören, die nicht. Und nun kommt dieser Vers 15. Nun kommt dieser Vers 15, 15, jetzt kommt 14, vorhin war es 14, jetzt kommt 15. Nun kommt der gewaltige Vers 15. Ich habe das mit der fünften Aussage bezeichnet. Ich hoffe, dass ich alle Aussagen auch erwähnt habe. Erwähnt habe ich alle, aber die Nummer nicht gesagt. Gott aber wird meine Seele loskaufen aus der Hand des Scheols, denn er wird mich hinwegnehmen, lakach nehmen, wie Henoch, entrücken wurde übersetzt. Er wird mich wegnehmen, herausnehmen, wie Jesus auch nach Psalm 18 herausgenommen worden ist vom Vater. Er wird meine Seele loskaufen aus der Hand des Scheols. Gott aber. Dieser Satz war eine Prophetie auf Jesus. Auch Jesus war im Totenreich. Und auch er hat da unten gewusst und gebetet, Gott, der Vater, wird meine Seele loskaufen. Ich komme darauf noch zu sprechen. Das ist ein Satz und eine Prophetie auf alle Menschen. Und ein Satz und eine Prophetie auch auf den Korach. Und wenn Korach dieses Wort prophetisch auch auf ihren Vorvater, die Söhne Korachs, das prophetisch auch auf ihren Vorvater Korach gedichtet haben, der ein Bild auf den Antichristen ist, der der schlimmste Sünder sein wird, dann werden alle anderen, auch die wenig gesündigt haben, auch aus dem Totenreich herauskommen. Das ist auch die Antwort auf das, die große Frage, wie komme ich wieder heraus? Gott aber wird mich loskaufen, meine Seele loskaufen und mich herausnehmen aus dem Totenreich. Das Wort Gott aber, das ist ja für viele Verkündiger, auch für unseren Brüdern, so oft genannt worden. Gott aber, nicht mehr, ich weiß nicht mehr weiter, ich bin in Verzweiflung. Gott aber, und man hört noch aus der Sonntagsschule, glaube ich, wir haben auf 1000 Fragen keine Antworten. Gott hat auf eine Frage 1000 Antworten, nicht wahr? Das ist Gott. Gott aber. Erst durch die Tatsache, dass Gott aber, 1. Korinther 6, Vers 14, Jesus auferweckt hat. Gott aber hat Jesus auferweckt. Erst dadurch wird die Tatsache des Loskaufens und dann auch der Erlösung besiegelt und herausgestrichen. Wäre Christus nicht auferstanden, 1. Korinther 15, bekannte Stelle, dann wären wir die ärmsten Menschen, dann hätten wir gar keine Hoffnung. Oder Epheser 2, 4, Gott aber ist reich an Barmherzigkeit. Mit Christus lebendig gemacht, heißt es wohl dort auch. Und erst jetzt leben wir. Und jetzt dürfen wir als Gläubige keine Furcht mehr vor dem Totenreich haben, weil wir gar nicht mehr hineinkommen und auch nicht vor dem Tod. Nun möchte ich die Frage stellen, das ist so ein kleiner Ausflug heute Abend. Ein kleiner Ausflug. In dem Jubelruf, Gott wird meine Seele loskaufen, die allen Menschen gilt, musste Gott auch Jesus loskaufen aus dem Totenreich. Dort steht Pada, das heißt loskaufen. Was hätte denn der Tod, was hätte denn Satan bezahlen wollen, um die Seele Jesu loszugeben und so wieder loszukaufen? Die haben doch gar nichts mehr gehabt. Was hätte die entmachtete Finsternis denn anbieten wollen? Jesus wurde nicht direkt losgekauft, sondern von Gott zurückgefordert. Von Gott zurückgefordert. Und da würde ich dieses Wörtchen Pada loskaufen auch mitverwenden. Und dazu gibt es eindeutige, einschlägige Bestimmungen im Gesetz. Und dazu gibt es einschlägige Bestimmungen im Gesetz. Und welche sind das? Und nun will ich Ihnen sagen, warum Jesus zurückgefordert werden konnte und der Tod und Satan ihn nicht halten konnte. Weil Jesus ermordet wurde. Zweitens, weil sich Satan der Seele Jesu durch einen Mord bemächtigt hatte. Drittens, weil Jesus schuldlos war. Viertens, weil Jesus durch das Gesetz starb, das zum Leben gegeben war. Es war ja ihr der Engelgesetz, das zuerst den Engeln gegeben war. Es erwies sich als Sinn und nutzlos. Sie, die Engel, die Finsteren, haben mit seinem Gottes, von Gott gegebenen Gesetz, seinen Sohn ermordet. Und damit war das Gesetz als solches ad acta geführt. Fünftens, weil Jesus sündlos war. Der Satan übergab die Seele Jesu, das Lösegeld, in die Hand des Todes. Dieser hat ihn unrechtmäßig eingesperrt. Warum? Er hat ihn an sich gerissen, obwohl nur eine Seele, die sündigt, den Toten das Totenreich erleiden musste. Nicht wahr? Der hat einen falschen gehabt. Und nun greift in Bezug auf Mord die Regelung über den Bluträcher ein. 4. Mose 35, 16 bis 21. Der Mörder muss getötet werden, das ist Satan. Das bedeutet, dass er den zweiten Tod im Feuersee erleiden wird. Die zweite Bestimmung steht in 4. Mose 5, Vers 5 bis 10. Da geht es um den unrechtmäßigen Besitz. Die Seele Jesu war unrechtmäßig im Besitz Satans, weil er ihn ermordet hat, beziehungsweise die Seele Jesu durch ein Wort an sich nahm. Und dann war die Seele Jesu unrechtmäßig in der Hand des Todes, weil sie sündlos war. Und die Bestimmung lautet, Herausgabe und ein Fünftel des Wertes hinzufügen. Nicht wahr, ich habe ein Auto, nein, das geht nicht so. Ich habe jemand 100 Kartoffeln geklaut, das ist ein einfaches Beispiel. Da muss die 100 Kartoffeln zurückgeben und ein Fünftel dazu, sprich noch 20 dazugeben. Was sollte denn der Tod dem Vater geben? Da gibt es nur eine Antwort. Der Vater als Empfänger fordert für Jesus das Totenreich, das Gefängnis und die Gefangenschaft und die Schlüssel des Todes und des Totenreiches, Offenbarung 1, Vers 18. Die ganze Gefangenschaft. Das ist ein ideelles Wort. Warum? Weil es noch nicht ganz vollzogen ist. Das ist der juristische Begriff. Du, Psalm 68, 18, du bist aufgefahren in die Höhe. Du hast die Gefangenschaft gefangen geführt. Du hast Gaben empfangen im Menschen und selbst für Widerspenstige, das muss ich vorstellen, für Widerspenstige, damit ja, Jehovah, Gott eine Wohnung habe, also auch in Widerspenstigen. Wir sind ganz im Bereich der Wiederbringung aller Dinge. Nicht, und dann kommen ja die Bestimmungen, Vers 16 bis 18, ich verlasse jetzt diesen kleinen Exkurs, und dann erzählt dann das der Psalm über die, die einen Besitz haben und gerne was mitnehmen wollen, aber keiner nimmt etwas mit. Sie kommen zum Geschlecht, das ist eine neue Aussage. Wo kommt die Seele hin? Sie kommen zum Geschlecht ihrer Väter. Also liegen die Familien beieinander da unten. Eine erstaunliche Feststellung. Da heißt im Alten Testament, sie wurden oder er wurde versammelt zu seinen Vätern. So. Und dann liegen die auch noch nach den Völkern zusammen. Völker, Familien, Völker. Denn es heißt auch im Alten Testament, er wurde versammelt zu seinen Völkern. So liegen sie da unten. Und es gibt ein Völkergericht, Matthäus 25, und vor dem großen weißen Thron werden sie sicherlich auch wieder völkermäßig zusammengeführt und gerichtet. Und auf der neuen Erde bringen die Nationen die Völker im Reichtum in die neue heilige Stadt hinein. Auch wieder Völker. Also es geht nach Familien und es geht nach Völkern. Ja, danach geht es. Und wir? Und wir? Wenn wir gestorben sind, wir Jesus gehören? 2. Thessalonicher 2, Vers 1. Wir werden versammelt zu ihm. Das ist die ganze Aussage. Wir werden versammelt zu ihm. So. Dann sind wir dort, wohin gehören. Nicht wahr, die Jesus nicht haben, da hat hier der Psalm 49 gerade keine Schmeicheleien, sie sterben dahin wie das Vieh und so weiter. Wir lassen das jetzt weg. Wir haben jetzt den Loskauf besprochen. Das ist aber noch nicht alles. Der Vollzug der Erlösung fehlt noch. Nicht wahr? Da hat einer das Lösegeld für mich gezahlt, hat mich losgekauft, aber ich muss auch raus. Ich habe schon gesagt, was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre und das Gelöste nicht mitgenommen, nicht in Besitz genommen hätte. Der Löser, das heißt das auch in der Bibel, wenn er nicht auferstanden wäre. Dem Loskauf muss hebräisch die Geula oder Goel ist der Löser, die Erlösung folgen. Die Übersetzungen sind hier völlig uneinheitlich, die kümmert es manches Mal gar nicht, was da steht im Alten und Neuen Testament. Aber ich möchte sie ein bisschen sensibilisieren, aber ich bin sehr dankbar, es gibt doch Übersetzungen, die da sehr gut arbeiten. Allen voraus denke ich die konkordante Wiedergabe und dann können Sie natürlich da in der Linearübersetzung nehmen, auch hinten das Lexikon. In der konkordanten Wiedergabe ist hier wirklich hilfreich. Da gibt es zwei Verse. Nein, zuerst Psalm 107, Vers 2. So sollen sagen, danke sollen sie sagen, so sollen sagen die Erlösten des Herrn, die erlöst hat aus der Hand des Bedrängers. Das ist jetzt ein Psalm über den Vollzug. Und da steht im Jesaja 35, 9 und dasselbe nochmal 51, 10 von den Erlösten und von den Losgekauften. Die stehen da nebeneinander von Erlösten und Losgekauften Israels. Ja, so ist es. Loskauf und dann Erlösung. Freilösung. Ich muss das nächste weglassen. Aber das möchte ich Ihnen noch erzählen. Es ist erstaunlich, dass dieser Psalm mit seinem Inhalt gerade der 49. Psalm ist. Nicht immer kann man einen Psalm so leicht zahlensymbolisch fassen wie den 49. Psalm. 49 ist 7 mal 7, das wissen wir, und das stellt unsere Weltzeit dar. Wir leben gerade in der Zeit des Omerzählens in Israel. Zwischen Pessach, Pespasa und Pfingsten sind 49 Tage. Und das ist für mich, und das ist so, die Zeit des Todes und des Unerlöstseins. Und dann am 50. am Pfingsten kommt auf einmal die Ausgießung des Heiligen Geistes. Da muss ich eine andere Seite nehmen. Ja, da. Das ist die Zeit des Todeswesens, die Zeit der Schatten. Denn der Begriff Tod im Alten Testament, das heißt Mavet, trägt den Zahlwert 446, das ist 2 mal 223 und 223 ist die 49. Primzahl. Also unsere Zeit auch des Todes wird dargestellt durch die 49 Tage des, sie nennen es halt des Gartenzählens, des Omerzählens bis von Pessach bis Pfingsten. Oder eine zweite Vorausdarstellung, da werden 49 Jahre gezählt und dann am 50. Jahr, das Halljahr ist das Jubeljahr, ist die Freilösung von allem, kommt jeder wieder zu seinem Eigentum. Die erste Erfüllung dieses zur Erlösung erlebten wir an Pfingsten der Urgemeinde. Nach 49 Tagen Omerzählen damals, genau nach dem Tod Jesu, kam der Heilige Geist, der Geist der Freiheit und der Erlösung. Die zweite Erfüllung werden wir im tausendjährigen Reich erleben, wenn auf einmal eine neue Geistausgießung kommt und Gott seine Frommen sammelt. Und an dem Psalm 49 schließt sich der Psalm 50 an, ein Psalm Asaphs. Asaph heißt Sammler. Und dort heißt es gleich im ersten oder zweiten Vers, versammelt mir alle meine Frommen, die sich den Bund beim Opfer mit mir geschlossen haben. Jetzt, wenn das tausendjährige Reich beginnt, sammelt Gott alle seine Heiligen. Ist ja die Zeit, wo er seine Heiligen belohnt und ihnen noch einen siebten Sabbattag gibt. Psalm 50, Vers 5 steht. Und die Vollerfüllung ist auf der neuen Erde. Das ist erst ein neues Hall- und Jubeljahr. Dann sind auch 7000 Jahre Totenreich vorbei, 7000 oder 7 Tage Gottestage, 7000 Jahre Herrschaft Satans. Oder im Bild unserer Schattenwelt 7 mal 7, 49 Tage, das ist jetzt eine symbolische Zahl, vorbei. Und dann kommt das 50. Jahr, der 50. Tag, die Vollerlösung auf der neuen Erde. Und dann beginnt die Zeit der Zurechtbringung. Die neutestamentliche Aussichtstage. Und da möchte ich noch kurz stehen bleiben. Ich hoffe, dass ihr mir die Zeit gebt, über die neutestamentliche Aussage zu Loskauf und Erlösung. Ich habe das vorhin schon gesagt. Leider sind die Bibeln nicht sehr eindeutig und deutlich über Loskauf und Erlösung. Und die verschiedenen Begriffe werden nicht unterschieden. Dann möchte ich noch sagen, vielleicht hat jemand den Artikel von Adolf Heller gelesen, Loskauf und Loslassung. Ich weiß nicht, ob Sie es gemacht haben. Ich kann leider Adolf Heller nicht ganz folgen. Das möchte ich auch dazu sagen. Das ist nicht sehr schlimm. Denn letzten Endes kommt es das Gleiche heraus. Da gibt es das Wort, griechische Wort Lytroo. Das heißt loskaufen. Wird aber auch als erlösen gedeutet und wiedergegeben. Da steht das Wort in Titus 2, Vers 14, dass er, Jesus, sich selbst für uns gegeben hat, auf dass er uns loskaufte, Lytroo, von aller Gesetzlosigkeit und reinigte sich selbst ein Eigentumsvolk eifrig in guten Werken. Was sind wir? Haben es losgekauft? Das Wort kommt noch zweimal vor, einmal im Lukas, einmal bei Petrus. Dort wird es Erlösen übersetzt. Das lasse ich jetzt einfach weg. Es geht auch jetzt um die Gemeinde. Und dann ist dieses Wort Titus 2,14 genug. Um jemanden loszukaufen, muss man ein Lösegeld bezahlen, ist ja klar. Und da gibt es dann in Israel den Yom Kippur. Das ist der Tag der Bedeckung oder des Lösegeldes. Da hat Gott, bildlich gesprochen, das Volk losgekauft. Losgelöst durch ein Sühnegeld, ein Koffer, und jetzt sind sie frei. Im Griechischen steht dort das Wort Lytron. Es sind zwei Vorkommen und da wird es nun spannend. Jesus gab seine Seele als Lytron, als Lösegeld für viele. Auf das seine Seele als Lösegeld gebe für viele. Kommt nur in Matthäus 20, 28 und in gleicher Form Markus 10, 45 vor. Da hat es Jesus angekündigt. Ich gebe meine Seele als Lösegeld für alle, die da unten sind. Von Adam angefangen bis Korah und wer sonst noch da unten ist. Und noch spannender wird es in 1. Timotheus 2, Vers 6. Und jetzt sind wir ganz beim Korah, ganz im Psalm 49. Dort schreibt Paulus, dass der Mensch Christus Jesus sich selbst für alle und nun höre man zum Ersatzlösegeld gegeben hat. Das heißt Antilytron. Er hat das, die Seele als Ersatz für unsere Seelen gegeben, weil wir unfähig sind, uns loszukaufen und loszulösen. Hat er als Ersatz seine Seele gegeben. Was wollen wir noch dazu sagen? Wir sind frei geworden, weil Jesus an unserer Stelle sich als Lösegeld gegeben hat. Niemand, haben wir gelernt, kann sich selbst als Lösegeld geben oder für anderen das Lösegeld geben, Psalm 49. Nur Jesus kann es. Nur Jesus kann es. Und nach dem Loskauf und nach der Befreiung, der Bezahlung des Lösegeldes kommt die endgültige Erlösung. Und das ist die berühmte Apolytrosis. Konkret an die Wiedergabe, sehr schön formuliert. Die Apolytrosis ist das Loskommen aus Unfreiheit durch ein gezahltes Lösegeld. Und genau dieses Wort Apolytron, das steht bei Paulus mehrfach und gerade bei ihm ein typisch paulinisches Wort. Das ist einfach gewaltig. Einfach gewaltig. Epheser 4, Vers 17. Die Freilösung, ich nenne die Übersetzung Freilösung, wir haben die Freilösung durch sein Blut und dann noch die Vergebung, das dann die Aphesis ist, lasse ich ganz weg, kein Thema heute Abend. Wir haben die Freilösung, die Apolytrosis durch sein Blut. Wir sind freigelöst. Frei von Sünde, Tod, Satan und. Kommt noch mehr. Kolosser 1, 14. Wir haben die Freilösung in ihm und die Vergebung der Sünden. In ihm sind wir schon freigelöst. Ich komme auf die Stelle noch zurück, dass wir eben noch hier auf dieser Erde nicht ganz freigelöst sind. Aber das regelt dann auch die Bibel. Römer 3, 24. Wir sind gerecht gesprochen, geschenkweise umsonst durch seine Gnade, durch die Freilösung in Christus Jesus. Das heißt, in ihm sind wir schon freigelöst. 1. Korinther 1, Vers 30. Jesus ist uns geworden zur Freilösung. Das Wort Erlösung ist viel zu wenig. Freilösung. Raus aus der ganzen Bindung von Satan und so weiter. Und jetzt kommt unser Leib. Das, was noch nicht freigelöst ist. In der Zukunft, Römer 8, 23, wir warten auf die Freilösung unseres Leibes, wenn wir nicht mehr in diesem Kittel stecken und in Fleisch und Blut und gehemmt und behindert sind und was es alles gibt auf dieser Erde. Epheser 1, 14. Wir warten auf die Freilösung des uns Zugeeigneten. Das ist die kommende Herrlichkeit. Die warten wir. Und die kommen noch. Das ist unsere große Hoffnung und Freude. Wir haben jetzt schon durch den Geist das Angeld dafür, Gott sei Dank. Aber das Endgültige fehlt noch. Epheser 4, 30. Wir sind versiegelt auf den Tag der Freilösung. Gott hat hier schon sein Siegel draufgeklebt. Unzugänglich für alle anderen, gehört mir. Und wenn dann die Zeit gekommen ist der Entrückung, dann nimmt uns Gott hinauf und gibt uns die Freilösung, die endgültige Freilösung, die Erlösung, die Freilösung unseres Leibes. Die drei anderen Bibelstellen sind in Lukas 21, 28, eure Freilösung naht, seine Endzeitrede. Hebräer 9, 15, es geschah ein Tod, nämlich Jesus, zur Freilösung aus Übertretung des ersten Bundes. Und dann noch für Menschen, die eine Freilösung nicht angenommen haben, Hebräer 11, Vers 5 und 30. Ich will noch hinzufügen, dass auch das Wort kaufen, ein ganz anderes Wort, benutzt wird, ist von Jesus gekauft worden. 1. Korinther 6, 20, 7, 23, durch Christus mit einem hohen Preis erkauft. Also steht das Wort kaufen. Ich wollte es ergänzen und dazu sagen, aber das ist eigentlich nicht ganz mein Thema heute Abend. Und nun warten wir einfach auf den Tag unserer endgültigen Freilösung, endgültigen Befreiung. Psalm 49 gibt die Verheißung, Gott wird meine Seele loskaufen. Andere dürfen die Erlösung auch prophetisch schon sehen im Alten Testament. Jesus bezeugt, dass er seine Seele als Lösegeld geben wird. Und wir haben es erlebt, dass Jesus Christus nicht nur das Lösegeld bezahlt hat, sondern dass er uns auch freigelöst hat aus Sünde, Tod und aus der Hand Satans. Und das darf uns mit ganz, ganz großer Freude erfüllen, auch wenn wir noch auf dieser Erde leben und manches Mal stöhnen. Und dann möchte ich mir selber auch zurufen mit dem Philipperbrief, es fällt manches Mal schwer. Wiederum sage ich, freut euch, ich füge hinzu, denn eure Erlösung naht. Amen. So, dann beten wir miteinander. Vater der Herrlichkeit, hab du Dank, dass der Weg dieser Welt und der Erlösung und der Zukunft nur über Tod, Sünde und Totenreich gehen konnte. Aber dass du die Schöpfung und die Menschheit und die Welt nicht in diesem trostlosen, dunklen Zustand ließest oder lassen wirst und in der Gottesferne, sondern dass du alles und alle zu dir ziehen willst und zu dir ziehen wirst. Und dafür hast du Jesus gesandt. Und dann mussten die alttestamentlichen Menschen und andere sagen, wir schaffen es nicht. Und wer in dieser Welt ehrlich ist, der muss auch sagen, wir schaffen es nicht. Eine Selbsterlösung ist nicht möglich. Alle haben sie versagt, von Buddha bis Voltaire und wie sie alle heißen. Aber du hast eine ewige Erlösung geschaffen durch den Loskauf, durch das Blut Jesu Christi. Und wenn die finsteren Mächte, so steht in Kolosserbriefen Kapitel 2, gewusst hätten, was sie getan haben, als sie Jesus ans Kreuz schlugen, hätten sie diesen Mord nicht begangen. Und dann hast du über sie triumphiert und hast Jesus aus dem Grab wieder herausgeholt und uns mit. Wir sind schon mit ihm gestorben, mit ihm getauft sogar, mit ihm gestorben, mit ihm gekreuzigt, mit ihm begraben, mit ihm auferweckt und auferstanden und sitzen in ihm und mit ihm heute zu Rechten des Vaters droben in der Herrlichkeit. Unvorstellbar. Nun gib Gnade, Vater der Herrlichkeit, im Namen Jesu für unseren Lebensweg. Nicht, man spricht, wenn man zusammensitzt, über diesen und jenen, über dieses und jenes. Man erzählt sich meistens nicht die freudigen Dinge, aber auch die dürfen wir uns erzählen. Dann legen wir das alles in deine Hände, was uns beschwert. Und wer sitzt heute Abend nicht hier und ist vielleicht beschwert, ich weiß es nicht. Und legen alles in deine Hände, Herr Jesus, und warten auf deine Erlösung und deine Freilösung. Dich, Vater, wollen wir anbeten im Namen Jesu. Wir danken für alles, für deinen Vorsatz, für deinen Ratschluss, für das, was du dir vorgenommen hast. Und befehlen es in deine Hände und mit dir, mit uns, alle die, die du uns anbefohlen hast, unsere Häuser und Familien, Kanten und wer immer es sein mag, hin und her. Dir allein sei Ehre, Vater, im Namen Jesu. Gepriesen sei dein heiliger Name. Amen.
Ja, zunächst mal ganz herzlichen Dank für den Wortdienst. Wir wollen darauf antworten mit dem Lied 277, einmal muss die Hülle fallen, und wir singen alle vier Verse. 277. Ja, ich möchte euch in den Abend entlassen mit einem sehr schönen Wort aus dem Philipper, dem Philipper 4, Vers 7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Diese Bewahrung wünsche ich euch für den Abend, für die Nacht, bis morgen früh zum Gottesdienst. Gott befohlen und auf Wiederschauen. Und wir wollen uns jetzt noch auf die Sascha freuen, da hinten.